Ich treffe den Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Rolf Mützenich, am Rande einer Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung am 12. Juni 2024 in Neuruppin. Guten Tag, Herr Mützenich.
Guten Tag, Herr Ringel.
Thema dieser Veranstaltung ist Deutschland in der Zeitenwende, Suche nach Stabilität und Sicherheit. Und in der Ankündigung der Veranstaltung heißt es dann, wegen des anhaltenden Krieges in der Ukraine und der Gefahr einer weiteren Eskalationsspirale gewinne deeskalierende Diplomatie wieder an Bedeutung. Ist das ein Wunsch oder sehen Sie tatsächlich Anzeichen dafür?
Es ist beides, weil man auf Diplomatie nicht verzichten kann. Und zum anderen ist ja mit der bald stattfindenden Konferenz in der Schweiz auch zumindest die Chance da. Und sie ist ja die Fortführung von verschiedenen Formaten, über bestimmte Dinge in der internationalen Gemeinschaft zu reden. Da werden nicht alle dabei sein, Russland nicht, was die Aggression gegen die Ukraine vor über zwei Jahren eben auch begonnen hat. Aber auf der anderen Seite scheint es ja so zu sein, dass ein Teil der internationalen Gemeinschaft Interesse an nuklearer Sicherheit, an humanitären Fragen wie Gefangenenaustausch und an Ernährungssicherheit haben. Und wenn man darauf dann noch etwas anderes aufbauen kann, ist es zumindest eine Möglichkeit, der Diplomatie ein stärkeres Gewicht zu geben.
Nun haben Sie schon erwähnt, Russland wird dort nicht vertreten sein. Wie kann man denn eine Friedenskonferenz führen, wenn einer der maßgeblich Beteiligten an einer Lösung, ohne Russland wird es ja keine Lösung geben, dort nicht zugegen ist? Man hat ja Russland offenbar auch gar nicht eingeladen.
Man hat es nicht eingeladen und deswegen werde ich auch nicht von einer Friedenskonferenz sprechen, sondern von einem Treffen von einem Teil der internationalen Gemeinschaft, die versucht, auf diesen Krieg Einfluss zu nehmen mit auch Fragen, die auch in der Vergangenheit schon eine Rolle gespielt haben, die man aber jetzt vielleicht noch stärker nutzen muss, um überhaupt Vertrauen aufzubauen. Präsident Putin hat bisher zumindest öffentlich nicht signalisiert, dass er an solchen internationalen Konferenzen und einem Ende des Krieges ein Interesse hat. Umso wichtiger sind zurzeit Länder zu finden, die nicht wie Deutschland oder wie andere Länder Partei für die Ukraine sind, sondern sich etwas abseits halten, einen anderen Blick auf den Krieg nehmen. Und wenn die zumindest in Teilen auch in der Schweiz vertreten sind, kann das auch eine Chance geben, um dann indirekt auch wieder auf Russland einzuwirken und dann vielleicht auch bei der nächsten Konferenz eine Einladung an Russland auszusprechen.
Sie sagen, Russland zeige kein Interesse an einer solchen Verhandlungslösung. Aber man muss ja dazu sagen, der ukrainische Präsident Selenskyj, der das initiiert hat, die Schweiz ist Gastgeber, aber die Ukraine Initiator, hat gesagt, Russland soll da nicht dabei sein. Ist das wirklich eine gute Voraussetzung oder wäre es nicht sinnvoller gewesen, wenigstens den Versuch zu starten, mit Russland in Kontakt zu kommen?
Ja, aber es gibt auch durchaus ja die Möglichkeit, parallel dazu in anderen Formaten das eine oder andere zu besprechen. Und die Rede von Präsident Selenskyj jetzt in dieser Woche im Deutschen Bundestag hat ja auch sehr deutlich gemacht, dass er auf der einen Seite weiterhin erwartet, und das ergibt sich aus dem Recht der Charta der Vereinten Nationen, das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine durch die Unterstützung anderer Länder zu erreichen. Aber auf der anderen Seite war ja eigentlich die Hälfte der Rede auch sehr stark auf Diplomatie orientiert gewesen. Eigentlich eine deutlich andere Nuance als noch in der Vergangenheit.
Also das Stichwort greife ich gleich mal auf. Selenskyj hat im Deutschen Bundestag aber auch gesagt, sein Land werde den Krieg gegen Russland zu seinen Bedingungen beenden. Die Zeit für Kompromisse, Zitat, Selenskyj sei vorbei. Wie passt das zu dem, was Sie gerade gesagt haben?
Das wird mit Sicherheit am Ende nochmal zu bewerten sein. Aber es ist natürlich schon so, dass jemand, der ein Land politisch vertritt, was von einem anderen Land überfallen worden ist und dessen Grenzen auch verschoben werden sollen, dessen Regierung gestürzt werden soll, natürlich nicht in einer so öffentlichen Rede, auch, ich würde mal sagen, auch aus innenpolitischen Gründen vielleicht auch zu anderen Folgerungen kommt. Was ich schon interessant gefunden habe, dass er auch darauf hingewiesen hat, dass die territoriale Integrität und Souveränität gemessen am Völkerrecht nach und nach auch hergestellt werden kann. Das deutet ja an, dass es einen sukzessiven Prozess gibt. Und es ist ja auch so, dass ich zu denen gehöre, die oft auch, finde ich, etwas übertrieben angegriffen, indem sie sich für Diplomatie geäußert haben, ja auch zurzeit eher hören, dass dieses Wort im Gegensatz zu denen, die mir so große Vorwürfe gemacht haben, ja mittlerweile auch von Vertretern genutzt werden, wie eben Präsident Zelensky. Und das finde ich auch richtig.
Im Westen werden Stimmen lauter, die ein direktes Eingreifen der NATO in den Krieg gegen Russland fordern. Der französische Präsident Macron hat gesagt, möglicherweise könnte man französische Truppen in die Ukraine schicken. Dann gibt es Forderungen auch von deutschen Politikern, den ukrainischen Luftraum von angrenzenden NATO-Ländern auszuschützen. Sie sagen zu diesem letzten Vorschlag, das sei brandgefährlich. Warum?
Ja, das ist einfach leichtfertig, weil das natürlich genau das Bild von Präsident Putin bedienen würde, was er hat, dass letztlich dieser Krieg nur deswegen geführt worden ist, nicht nur, weil die NATO sich aus seiner Sicht zu nah an Russland bewegt hat, sondern dass sie unmittelbar auch Kriegspartei wird. Bisher war es immer so gewesen, dass zumindest Präsident Biden, aber auch der deutsche Bundeskanzler gesagt haben, die NATO und NATO-Staaten und auch die jeweiligen ihre Länder würden sich nicht in diesen Krieg verwickeln lassen. Und dazu würde ich auch weiterhin raten, weil wenn dies wahr werden würde, kann es ja letztlich auch nur bedeuten, dass wir uns dann unmittelbar im Krieg befinden. Und ich finde, die mit diesen Fragen spielen, sollten dann auch der Öffentlichkeit nichts vormachen, dass sie für eine Kriegsbeteiligung öffentlich dann auch eintreten.
Sie sagen, nicht in diesen Krieg hineinziehen lassen. Der Bundeskanzler hat vor kurzem dann aber doch befürwortet, dass deutsche Waffen oder NATO-Waffen, was auch deutsche Waffen sein können, zum Einsatz kommen kann gegen Ziele auf russischem Gebiet. Da war Scholz lange dagegen, gab Gegenwind in Deutschland und dann hat er doch zugestimmt. Ist das nicht ebenso brandgefährlich?
Nun, es ist auf jeden Fall wichtig, dass er, und da gehe ich von aus, eine Risikoabwägung gemacht hat, was das letztlich bedeutet. Aber wir dürfen ja auch nicht unterschätzen, dass von russischem Staatsgebiet Charkiw unterschiedslos angegriffen worden ist. Nicht nur was militärische Ziele betrifft, sondern insbesondere zivile Ziele und dass es auch das Recht letztlich gibt, aus dem Völkerrecht sich gegen solche Angriffe dann auch zu schützen. Das, glaube ich, bestreiten nur ganz wenige. Und in dem Moment, wo Präsident Biden auch hier seine Meinung geändert hat, haben sich westliche Staats- und Regierungschefs dieser Haltung auch angeschlossen. Gleichzeitig muss man natürlich wissen, dass die Ukraine bei den Waffen, die geliefert worden sind, nur auch, also von Seiten von Deutschland, nur auch einen geringen Radius hat, mit dem sie dann auch operieren kann. Und in der Vergangenheit, unabhängig von dieser neuen Festlegung, wir ja auch wissen, dass die Ukraine bereits auf russisches Staatsgebiet eingewirkt hat.
Sie haben vorhin schon gesagt, Sie sind kritisiert worden häufig dafür, dass Sie auch diplomatische Schritte gefordert haben, dass Sie mäßigend eingewirkt haben oder zumindest das versucht haben. Besonders kritisch ging es zu, als Sie gesagt haben, es wäre sinnvoll auch darüber nachzudenken, den Krieg einzufrieren, um ihn später zu beenden. Da gab es Kritik. Auch heftig aus ihrer eigenen Partei. Zum Beispiel Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, hat gesagt, das würde am Ende nur Putin helfen. Wie gehen Sie mit solcher Art Kritik um?
Damit muss man innerlich umgehen. Manches, was ich dann innerlich erlebt habe, muss ich nicht nach außen kehren. Ich habe mich schon gewundert, dass eine solche Bemerkung, die ich im Zusammenhang gemacht habe, dass ich finde, dass die deutsche Debatte sich alleine sehr lange Zeit alleine nur mit der Frage von Waffenlieferungen befasst hat und insbesondere diese Debatte deswegen geführt wurde, um den Raum für politische Entscheidungen des Bundeskanzlers deutlich einzuschränken. Ich natürlich als Fraktionsvorsitzender der größten Regierungsfraktion auch mal eine andere Frage stellen wurde. Was mich, Herr Ringel, das muss ich offen gestehen, etwas überrascht, dass eine Frage, eine andere Richtung auch in der Debatte zu führen, ohne zu sagen, genau das ist die Lösung, so verhetzt worden ist, das hat mich schon gewundert. Das war nicht aus meiner Partei gewesen, leider aus Koalitionsparteien. Und da finde ich schon, das sollte sich ein Land, was eine Demokratie ist und auch plurale Meinungsbildung herbeiführen möchte, so nicht leisten. Und ich bin auch weiterhin der Überzeugung, dass man neben der Unterstützung der Ukraine und ohne die SPD-Fraktion wären nicht in den vergangenen Jahren so viele Milliarden für Waffen, für humanitäre Hilfe, für Finanzhilfe und Wiederaufbau, aber auch die Unterstützung von Flüchtlingen aus der Ukraine geflossen. Das lasse ich mir auch nicht letztlich nehmen und auch schon gar nicht vorhalten. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass Kriege am Ende eben nicht auf dem Schlachtfeld entschieden werden, sondern an einem Verhandlungstisch. Insbesondere braucht man den Verhandlungstisch, wenn man nicht noch weitere Eskalationsrisiken, sprich den Einsatz noch stärkere Waffen riskieren will.
Noch heftigere Kritik kam von ukrainischer Seite. Dort gab es sogenannte schwarze Listen vermeintlicher Feinde der Ukraine. Da wurden Sie auch aufgeführt, auch andere deutsche Politiker, Vertreter der Öffentlichkeit. Diese Listen wurden dann zwar nicht mehr online gestellt, manche sind aber doch noch zu finden. Ist das Kapitel für Sie beendet?
Öffentlich ja. Persönlich ist das schon etwas, was mich manchmal noch beschäftigt.
Es gibt ja auch Dinge wie zum Beispiel eine öffentliche Seite, die wird sogar von staatlicher Seite in der Ukraine betrieben. Da geht es um angebliche Desinformation. Da werden auch deutsche Medien beschuldigt, zum Beispiel der Leiter des ZDF-Büros in Moskau, der einen Bericht aus Mariupol gemacht hat, oder die Berliner Zeitung, die berichtet hat über die Verletzung der Pressefreiheit in der Ukraine. Also es gibt tatsächlich ukrainische Stellen, die auf diese Art und Weise mit Deutschen, ja eigentlich Partnern, umgehen. Das ist ja jetzt nicht nur eine Sache, die Sie persönlich betrifft, da wäre ja auch die deutsche Politik gefordert.
Ja, in der Tat, dem hoffe ich, wird auch das Auswärtige Amt gerecht werden können. Dafür bedarf es letztlich eben auch des politischen Willens, dass ich in irgendeiner Form mal gehört hätte, dass für die Vorwürfe gegenüber Politikern oder Nichtregierungsorganisationen oder Medienvertretern auch mal ein Gespräch mit dem Botschafter darüber geführt worden sei, ist mir nicht zur Kenntnis gekommen. Andererseits muss ich natürlich auch immer wieder sehen, dieses Land ist überfallen worden, hat Tausende von Toten zu beklagen, in vielen Familien Flüchtlinge und vieles andere auch. Da kann es manchmal auch ein Übermaß an Kritik geben aus dieser Situation heraus. Aber was wichtiger ist, dass auch immer wieder darauf geachtet wird, welche Verbrechen auch möglicherweise durch die Kriegsführung begangen werden. Da ist hauptsächlich natürlich Russland im Blick. Aber es gibt auch immer wieder, dass die internationale Staatsanwaltschaft Berichte zumindest prüft, wie auch das Vorgehen ukrainischer Streitkräfte in der Vergangenheit war. Das ist für mich der Maßstab, weniger vielleicht manches, was aus der einen oder anderen Ecke dann kommt.
Danke herzlich, Herr Mützenich.
Ganz herzlichen Dank, Herr Ringel, für die Möglichkeit und alles Gute.